Schön, dass du wieder mit dabei bist bei deinem Podcast für mehr Lebenskraft. Mein Name ist Kerstin Hart und heute habe ich einen ganz besonderen Interviewgast, nämlich den Glücksexperten, den Happyologen Patrick Wenke. Und in diesem ersten Teil sprechen wir über seinen Wake-up-Call, den er 2015 hatte. Da hat er nämlich einen Schlaganfall bekommen. Und was danach alles passiert, das ist eigentlich unfassbar. Patrick hatte geglaubt, nicht mehr laufen zu können. Er war halbseitig gelähmt. Und er hat sich dann ein Versprechen gegeben. Und er hat sich dann nach einem halben Jahr auf eine unfassbare Reise begeben. Und er war dann eben auch im Bhutan und hat dort mit dem Glücksminister gesprochen. Und was es damit auf sich hat und warum er dafür sogar einen Ultramarathon gelaufen ist und hat Unmenschliches wirklich ja geschafft, das erklärt er in dem ersten Teil von diesem Podcast-Interview. Ja, Patrick Wenke ist ein ganz faszinierender Mensch, der mit seiner Geschichte unglaublich vielen Menschen Mut macht. Und vor allen Dingen ja aufzeigt, dass wir alle glücklich sein können, wenn wir bereit dazu sind, eben auch unsere Wahrnehmung, unsere Einstellung zu verändern. Denn wir sind wirklich unseres Glückes Schmied. Also freue dich auf einen ganz besonderen ersten Teil mit dem Glücksexperten, mit dem Happyologen Patrick Wenke. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Lieber Patrick, ein ganz, ganz herzliches ja Willkommen und Hallo, dass du heute dir die Zeit genommen hast und bist ja der Interviewgast heute in meinem Podcast. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung, Kerstin. Ich habe mich total darüber gefreut, als du mich gefragt hast und dass wir uns heute sehen und auch hören.
Ja, der Name bei dir ist ja Programm. Man sieht jetzt, also für alle, die jetzt bei YouTube zuschauen, hinten dran, das hast du mir gerade verraten, gibt es ein selbstgebasteltes Schild, das steht drauf, Happyologe. Und als wir beide uns kennengelernt haben und du hast mir diesen Titel genannt, dann dachte ich mir, wie cool ist das denn? Und das ist dein Konzept. Du machst nämlich andere Menschen glücklich. Du hast dich wissenschaftlich mit dem Thema Glücklichsein beschäftigt und du hast vor allen Dingen ein tolles Buch geschrieben und einen Weg entwickelt, auch mit einer eigenen App, kommen wir später dazu, wie jeder ein glückliches Leben führen kann. Wir werden uns also heute über deine, ja, Untersuchungen, deine wissenschaftlichen Untersuchungen unterhalten, die Interviews, die du geführt hast, was der Weg des Glücklichseins tatsächlich bedeutet. Aber bevor wir darauf wirklich kommen, was mich total, fasziniert hat, ehrlich gesagt auch ein bisschen geschockt hat und mit einem großen Staunen, ja, habe ich das verfolgt, ist deine persönliche Geschichte. Nimm uns doch mal alle mit rein, was bei dir 2015 passiert ist und was das dann wiederum in dir, ich will mal sagen, bewirkt hat, diese Erfahrung. Was ist denn da passiert?
Naja, also für Glück ist ja jeder selber verantwortlich, ne? Also es gibt ja auch nicht diese ultimative Glücksformel. Aber manchmal kriegt man einen Schicksalsschlag, der einen nochmal so richtig durchrüttelt. Und das war bei mir tatsächlich der 2.2.2015. Das war ein Schlaganfall mit damals 45 Jahren. Und wie der Name schon sagt, schlagartig wird alles anders. Ich war damals Sportler, also ein ganz normaler Sportler. Und auf einmal bist du so, dass du links nichts mehr machen kannst. Also ich war linksseitig gelähmt. Ich hatte einen Schlaganfall in der rechten Hirnhälfte. Damit war links komplett blockiert. Mein Sprachzentrum war noch in Ordnung. Und dann ist erstmal Rienne war blöd. Da ist nichts geht mehr. Und dann hinterfragt man viele, viele Sachen. Und die erste Frage ist, warum ich und warum jetzt? Und man kriegt keine Antworten. Und wir haben natürlich nachher recherchiert, woran es denn gelegen haben könnte. Und es gab drei Möglichkeiten. Das eine war ein Nebennierentumor. Das zweite war ein extrem hoher Blutdruck. Und das dritte war ein Schlafaussetzer mitten in der Nacht, der ziemlich lange war. Und es war vielleicht eine Kombination oder eins von den drei. Man weiß es heute nicht. Ist auch egal, das Ergebnis war jedenfalls da. Und dann habe ich tatsächlich mit meinem Leben noch so ein bisschen gehadert und habe überlegt, Mensch, war's das jetzt? So und ich habe tatsächlich an diesem Tag, also an dem Tag danach eigentlich, allein im Bett gelegen. Meine Frau war mit den Ärzten am Sprechen und ich habe ein Foto von mir gemacht und das war tatsächlich für mich ein Abschiedsfoto. Also ich habe von mir ein Abschiedsfoto gemacht und das habe ich tatsächlich nachher in meinem Buch tatsächlich abgedruckt. Habe lange überlegt, ob ich das machen soll Und wenn du dieses Bild siehst, dann siehst du tatsächlich die toten Augen von London. Also du siehst, da ist nichts mehr an Leben drin. Und erst so ein, zwei Tage später, als ich dann diese ganzen Sachen wieder medikamentös eingestellt haben und die Ärzte gesagt haben, ja, wir haben Hoffnung, das könnte alles wieder gut funktionieren, und dann hat man direkt einen Reha-Termin bekommen. Dann habe ich erstmal wieder angefangen, so langsam drüber nachzudenken, dass es weitergeht. Aber zu dem Zeitpunkt in dem Bett war für mich klar, es geht nicht mehr weiter.
Wie war denn dein Leben, bevor du diesen Schlaganfall bekommen hast? Also du bist ja Kommunikationstrainer. Warst du da im Business sehr aktiv oder bist du schon jemand gewesen, der sehr bewusst mit seinem Leben umgegangen ist? Oder wie war denn dein Leben vorher? Warst du so auf der Überholspur oder?
Also Kerstin, das ist eine sehr gute Frage und die kommt sehr häufig. Ich war also höher, schneller, breiter, alles, was so im Leben so vorkommt. Und tatsächlich lernt man dann wirklich, die Notbremse ist gezogen. Wenn man jetzt nochmal neu startet, macht man etwas anders? Ja, definitiv. Also ich wünsche niemanden einen Schlaganfall, aber ich wünsche jedem das Mindset nach einem Schlaganfall, weil du hast dann tatsächlich für Bullshit keine Zeit mehr. Also Zeit hat eine andere Dimension. Also wenn du ein Meeting machst und dann gibt es diese Faktoren, wo dann alle Leute reden, aber es kommt irgendwie nicht voran, dann hast du für so eine Sache keine Zeit mehr. Dann musst du dann sagen, hey, lass uns eine Entscheidung treffen. Ja, nein, das war's. Also es gibt kein unglücklich machendes Jein mehr, es gibt kein Vielleicht mehr. Du wirst klar in deinen Entscheidungen, weil du keine Zeit mehr hast. Und tatsächlich ist einer der größten Glücksfaktoren, das ist in der Wissenschaft wirklich bestätigt, ist das Thema Klarheit für dich. Also, dass du klar bist, was du willst und was du nicht willst. Und je klarer du bist, desto glücklicher ist man auch.
Gut, jetzt warst du jemand, wie du es eben selbst gesagt hast, du warst auf der Überholspur unterwegs und dann kam dieser krasse Wake-up-Call. Du hast ja vorhin von den Gründen gesprochen, ne? Die physiologischen Gründe, die dafür zuständig waren. In meiner Welt gibt es keine Zufälle. Ich glaube, dass wir eine Seele haben und dass unsere Seele diesen Körper und vor allen Dingen diesen Verstand benutzt, um die Erfahrungen zu machen, die sich Leben nennt. Glaubst du denn, dass es ein Wake-up-Call deiner Seele war, mal hinzuschauen? Weil es ist übrigens sehr außergewöhnlich. Du hast ja auf der rechten Seite den Schlaganfall bekommen, ne? Hast du gerade eben gesagt, ne? Und das ist im Körper genau umgekehrt wie im Gehirn. Also die linke Seite im Körper ist die emotionale Seite und die rechte Seite im Gehirn ist die emotionale Seite. Das heißt, im Übrigen bei den meisten zerschießt es die kognitive Seite, ja? Also beim Schlaganfall, bei dir war es genau umgekehrt. Glaubst du, dass es ein Wake-up-Call war? Glaubst du, dass deine Seele gesagt hat, du pass mal auf, Patrick, so habe ich mir die Nummer nicht vorgestellt?
Kerstin, definitiv zu 100% war das ein. So habe ich mir das Leben nicht vorgestellt. Ich meine, es war ja gut, das Leben. Es war irgendwie aber alles auf Überholspur und ich habe mir für nichts Zeit genommen. Also ich war immer also ich glaube, wenn man sagt, man hat 100% gegeben, dann habe ich immer 150% gegeben. Also ich habe immer überpaced. Und tatsächlich hat eine Woche vor dem Schlaganfall, im Nachhinein weiß man das ja besser, eine Woche vor dem Schlaganfall hat ein Kollege zu mir gesagt, du bist überdreht, du bist überpaced. Und ich habe das belächelt und habe das weggelächelt, sagen wir es mal so. Eine Woche vorher hat er mir das gesagt. Und naja, ich war dann in dieser Reha. Und dann wird man total geerdet. Bei der Reha hat man ja mehrere Abteilungen. Dann ist man beim Lokopäden, dann ist man bei dem Physiotherapeuten. Und ich kann mich an eine Phase oder einen Moment erinnern. Und da kriege ich jetzt echt noch Gänsehaut, weil im Endeffekt hat es mein Leben an diesem Moment komplett entschieden. Und es hat eine andere Person zu mir gesagt. Und zwar, ich war beim Physiotherapeuten auf dem Laufband. Also Laufband ist natürlich jetzt lächerlich. Das war ein Gehängeband. Also ich habe mit dem rechten Arm habe ich mich an so einem Gestänge festgehalten. Und dann hatte ich diese typische Schiefstellung mit dem Fuß und mit der Hand. Und der Physiotherapeut hat quasi meinen linken Fuß zentimeterweise nach vorne und nach links geschoben. Und das war der Moment, wo also ich glaube, das war der tiefste Angstmoment in meinem Leben. Und dann habe ich voller Angst gesagt, und der Physiotherapeut hieß Michael, Michael, ich habe so Angst, dass ich nie mehr so werde wie vorher. Und dann hätte Michael, der Physiotherapeut, alles Mögliche sagen können. Er hätte sagen können, ja, ist halt so, musst du mit leben, ist Pech, bla bla bla. Aber wenn der richtige Mensch zur richtigen Zeit, am richtigen Ort die richtigen Worte bringt, dann ist das lebensentscheidend. Und er sagte, Patrick, wir beide geben hier alles und ich verspreche dir, du wirst besser wie vorher.
Wow, ha. Also eigentlich müsste man diesen ja, Physiotherapeuten persönlich irgendwo erwähnen, denn Und auch liebe Ärzte, Ärztinnen, wenn ihr hier zuhört, verdammt nochmal, das sind die Aussagen, die so unfassbar viel bringen, ja.
Also es hat bei mir sofort Optimismus und Zuversicht wieder ausgestrahlt.
Ja.
Und dann habe ich logischerweise mehr gegeben, als eigentlich geplant. Und ich hatte wieder diese Zuversicht, also diese Sicht nach vorne, mittlerweile mein Lieblingswort geworden. Und tatsächlich ging das ganz gut. Und am selben Tag hatte ich auch einen Termin mit der Lokopädin. Und da kannst du mal sehen, dieser positive Kreislauf. Also er hat was gesagt, du wirst besser als vorher. Ich komme zur Lokopädin. Und dann sagt die Lokopädin zu mir, naja, Wenke, bei Ihnen ist das Sprachzentrum ja nicht betroffen. Dann machen Sie in der Zeit Kaffeepause oder gehen Sie nochmal in die Physio rein. Und weil er mir vorher gesagt hat, du wirst besser als vorher, habe ich dann zur Lokopädin gesagt, naja, mal eine Frage, machen Sie auch Sprachtraining und so, also mit Korb und so? Also, ja.
Sensationell.
Und dann fing die zu lachen an und sagte, das hat hier noch nie jemand gefragt.
Naja.
Natürlich mache ich sowas.
Zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja, ja.
Bringen Sie morgen eine Flasche Wein mit und dann machen wir das mit dem Korken. Dann haben wir wirklich einen Monat lang haben wir Gedichte vorgelesen mit Korken im Mund und ich habe tatsächlich meine Sprache schon mal dort verbessert. Ich bin klarer geworden, deutlicher geworden und das war der erste Schritt der Verbesserung.
Ja, deine Seele wusste, dass du ganz viele Interviews machst und die hat gesagt, pass mal auf. Ja. Die eine Nummer kannst du trainieren am Laufband und die andere machst du mal schön mit dem Sprachtraining, ja. Aber was ich noch zu Ende führen wollte, es ist so wichtig, diese positive Bestärkung von Therapeuten, von Ärzten. Also dieses, sie haben nur noch so und so viele Monate oder das wird nichts mehr. Das sind so unfassbar starke Aussagen und es wäre so schön, wenn einfach so viele Menschen da draußen, wenn sie das auch hören, das als Motivation nutzen können, um zu sagen, hey, lass uns doch mal die Menschen positiv über einen Verstärker motivieren. Das schaffst du, wir schaffen das zusammen. Das finde ich großartig, ja.
Ja, so meine Mutter ist ja der größte Optimist auf dieser Welt gewesen, okay. Leider viel zu früh verstorben.
Okay.
Und sie hat die Diagnose Krebs bekommen. Genau das, was du gerade eben sagtest, Brustkrebs damals. Sie hat auch dann eine Brust abgenommen bekommen. Und dann haben die Ärzte ihr gesagt, sie hat ungefähr noch ein Jahr. Und es wurden 6 wundervolle Jahre, weil meine Mutter hat sich das nicht einreden lassen. Und deswegen,
da musst du sehr stark sein.
Mhm. Ja. Und deswegen hat meine Mutter ist der größte Optimist und das habe ich alles von meiner Mutter.
Ja, sehr schön, ja, großartig. Ja. Aber lass uns noch mal kurz über diese Weak Moments sprechen, also über diese Momente, wo es dir gar nicht gut geht, wo du vielleicht alleine in deinem Bett gelegen hast. Und klar, da war dieser Michael. Und es war dieser, ich sag jetzt mal, diese Motivation in dir, die erweckt worden ist. Aber man läuft ja nicht von heute auf morgen. Das dauert ja eine Zeit lang. Was hast du in dem Moment getan, obwohl du dich noch nicht so sehr damit beschäftigt hast, wenn du alleine warst und dieser Kopf durchkam? Oh Gott, was ist, wenn es doch nicht funktioniert? Was ist, wenn ich es nicht schaffe? Was hast du in dem Moment gemacht damals? Nicht aus der heutigen Sicht, sondern aus der damaligen.
Aus der damaligen Sicht war ich immer noch in dieser Phase, wo ich gar nicht wusste, wo es lang geht. Ich hatte zwar die Zuversicht und den Optimismus von dem Michael, von dem Physiotherapeuten. Ich habe viel gelacht mit der Lokopädin, die ja gesagt hat, hier in der Reha wird zu wenig gelacht. Die Leute müssten mehr lachen, weil das Lachen macht Emotionen. Und das sind Dinge, die dann funktionieren im Nachhinein, auch die du nicht erklären kannst. Aber Optimismus, Zuversicht, das funktioniert. Und dann habe ich einfach überlegt, in kleinen Schritten zu denken. Also früher war ich immer sofort think big. Und ich habe aber da in dieser Phase gelernt, in kleinen Schritten, also war im wahrsten Sinne des Wortes, in kleinen Schritten zu denken. Ich wollte erstmal wieder alleine gehen ohne das Geländer. Ich wollte einen Schritt machen ohne den Michael. Ich wollte 2 Schritte machen ganz alleine. Und so habe ich Schritt für Schritt bin ich quasi immer weitergekommen. Bis hin nach 5 Wochen bin ich meinen ersten, also Lauf war es nicht, es war eigentlich ein Walking. Aber für mich war jeder Walking-Gang auf einmal eine Dankbarkeit, weil ich konnte es wieder machen. Und dann bin ich quasi Ende 2015, also ein halbes Jahr nach dem Schlaganfall, ein Dreivierteljahr nach dem Schlaganfall, bin ich tatsächlich wieder die ersten richtig großen Runden gelaufen, also 10, 20 Kilometer und bin ab 2016 jedes Jahr 1000 Kilometer gelaufen. Also jetzt auf das Jahr verteilt, aus Dankbarkeit heraus, dass ich es wieder konnte.
Du hast eben so einen Schlüssel gesagt, dieses unfassbar starke Warum, dieses Warum zum Leben, ja. Kannst du dich noch an diesen Moment erinnern, wo du für dich selbst gesagt hast, so, ich will das jetzt wieder schaffen. Ich möchte jetzt wieder laufen. Ich möchte jetzt wieder ein Leben aufbauen, was sogar besser ist als vorher. Gab es so einen entscheidenden Moment?
Also klar ist die Familie ist natürlich der Rückhalt, ne? Und meine Frau war ja halt auch immer da und mein Sohn, der war damals, muss ich echt überlegen, der war damals 13 und ich habe auch so die Panik in den Augen von ihm gesehen. So, und dann ist das, wo du dann noch mal ein Argument mehr hast, hier alles zu geben und irgendwie wieder zurückzukommen. Und ja, das war mein Warum, also die Familie und wieder so zu werden wie vorher, beziehungsweise besser zu werden wie vorher, wie der Michael das gesagt hat.
Er ist großartig. Ich habe ja auch früher mit Krebspatienten gearbeitet, mache ich heute nicht mehr. Aber ich muss es immer dazu sagen, weil ich dann immer noch Anfragen bekomme. Und dieses Warum ist so wahnsinnig wichtig. Also es ist so ein intrinsischer Motivator. Es ist eigentlich das ist das Benzin, die Lebenskraft, um wirklich den nächsten Schritt gehen zu können. Ja, also auch wunderbar. Als wir beide uns dann unterhalten haben und wir haben uns ja zusammen bei einem anderen Podcast-Interview getroffen, wo wir beide eingeladen waren, bei einem sehr, sehr bekannten Menschen. Und dann hast du mir ja quasi auch deine Geschichte erzählt mit dem Bhutan. Und ich muss dir ja sagen, ich habe schon so viel gehört, lieber Michael.
Der
Ich,
Patrick.
lieber Patrick, Gott sei Dank noch.
Der war
Michael
der
ist in der
Physiotherapeut.
Physiotherapeut, ist schon mal im Kopf. Ja. Lieber Patrick, ja.
Alles
Kannst du
gut.
schön groß sagen.
Macht nichts, Birgit.
Ja. Ja, ich sage jetzt mal, als du mir dann diese Geschichte erzählt hast von dem Bhutan, also ich muss sagen, das gehört wirklich zu den besten Geschichten, die ich jemals gehört habe. Und nimm uns doch mal mit da rein. Du wolltest ja den Glücksminister interviewen und du hast quasi einen kleinen Umweg gefunden, um an diesen, ja, sehr, wie soll man sagen, diesen raren Menschen, wo man nicht so sehr einfach ein Interview bekommt, dann ranzukommen. Was hast du denn da gemacht? Ja, wie
Naja,
war
das
das?
ist ja im Endeffekt ja fast schon das Ende der Geschichte, weil es war ja vorher der Herpetologe da. Und als der Herpetologe da war, beziehungsweise ich habe überlegt, ich wollte eigentlich ein Buch schreiben über Schlaganfall. Ne? So, mein erster Buchtitel war Schlaganfall, na und, kannst du natürlich nicht bringen, weil es gibt 270.000 Schlaganfälle pro Jahr in Deutschland und davon gehen 80% nicht gut aus. Also wäre der Titel, wäre absolut pietätslos gewesen. Aber ich habe quasi Glück gehabt bei meinem Schlaganfall. Einmal die richtigen Menschen zu haben und auch wieder komplett wieder zurückzukommen. Und deswegen habe ich tatsächlich in der Corona-Zeit, also erst Jahre später, weil ich die Zeit dann hatte, habe ich dann ein Buch schreiben wollen, habe dann das Wort Glück bei Google eingegeben, weil ich ja Glück hatte. Und dann kamen 3.422.616 Seiten. Aber auf der ersten Seite war ein Wikipedia-Eintrag von Professor Dr. Alfred Bellebaum. Das ist der Pionier der deutschen Glücksforschung. Und den habe ich einfach angerufen, weil man hatte ja Zeit. Vielleicht hier, das ist er.
Ja, der ist jetzt auch schon mittlerweile 91, ne?
Na, ich habe ihn kennengelernt, da war er 89 und ich habe ihn quasi bis zum Tod mit 90 begleitet.
Oh,
Und
okay.
wir haben wirklich philosophiert also du musst dir das vorstellen, das war so surreal, mitten in der Corona-Zeit, links und rechts geht die Welt zu Ende. Und dann sitze ich mit dem Glücksprofessor, der 40 Jahre lang wissenschaftlich Glück geforscht hat, sitze ich da und er philosophiert über Glück und gibt mir solche Botschaften. Das war so unfassbar surreal. Und dann sagt er irgendwann mal, Patrick, ich bin 89, ich mache damit nichts mehr, tu mir einen Gefallen, gib das Wissen weiter, ich bin mir sicher, es ist bei dir in guten Händen. Und dann habe ich erstmal gesagt, deswegen bin ich nicht hier, ich war einfach nur neugierig. Und dann sagt er, mach es bitte, sonst wäre es weg. Und da habe ich ihm das bis zum Sterbebett versprochen, deswegen mache ich das heute. Es ist also ein Versprechen am Sterbebett vom Professor.
Ja, aber was hat es noch mit dem Glücksminister aus dem Bhutan auf
Genau, ich
sich?
habe mich
Weil
dann mit dem
das ist
Thema
nochmal
Glück
wichtig.
beschäftigt. Genau.
Ja, weil dann, dass diese Geschichte hat mich so gepackt, ja, was du da gemacht hast. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das schaffen würde. Also nimm uns da mal mit rein, was du da bewerkstelligt hast. Und das ist einfach unfassbar, diese Geschichte.
Also Energie folgt ja der Aufmerksamkeit. Das heißt, ich war ja komplett auf Glück programmiert und überall habe ich jetzt Glück gesehen und wollte wissenschaftlich Glück erklären im Shaolin-Kloster und wo auch immer. Und dann war ich auf einer Benefizveranstaltung. Das war für mutige Kinder in Köln. Und da waren 80 geladene Sponsoren. Da war ich einer davon. Und da war unter anderem waren Ultramarathonläufer da, also richtige Ultramarathonläufer. Und da war unter anderem Sascha Kramm da. Sascha Kramm ist einer der bekanntesten Ultramarathonläufer aus Frankfurt. Und der sagte im Nebensatz, weil wir neben angesessen haben im Tisch, sagte er, Mensch, nächstes Jahr im Mai laufe ich den Ultramarathon in Bhutan. Und daraufhin habe ich gesagt, ey Mensch, Bhutan ist das glücklichste Land der Welt. Brauchst du jemanden, der auf dein Handy aufpasst, auf deine Tasche aufpasst, ja? Kann ich dann mitfahren, zugucken? Und dann sagt er, ja, mitfahren, zugucken geht nicht. Aber du kannst den Veranstalter ja mal fragen, ob du mitlaufen kannst. Ich sage, alles klar. Wie weit ist es denn? Ich war so blauäugig, weißt du?
Aber was ist denn ein Ultramarathon, für die, die es nicht wissen?
Also für mich war ein Ultramarathon mehr als ein Marathon. Also ein Marathon ist 42 Kilometer. Dann dachte ich, okay, das wird ein anderthalb sein, 60 oder 80 oder sowas.
Ein bisschen mehr.
Und dann sagt er, weil ich so echt blauäugig gefragt habe, sagte, naja, das ist schon eine Hausnummer. Das sind 200 Kilometer in 6 Etappen auf 3.500 Höhe direkt am Himalaya.
Wow.
Also du musst dir vorstellen, am Himalaya hast du ungefähr 32% weniger Sauerstoff. Ne?
Ja, was ist, also jeder, der schon mal oben auf dem Berg war, also ich bin mal eine Woche lang auf 2000 Meter gejoggt und ich kann dir eine Sache sagen, diese 2000 Meter, die haben mir schon, ich habe kaum Luft bekommen, was ist denn hier los, ja? Habe ich übrigens mentales Training gemacht und habe mir die ganze Zeit gesagt, komm Kerstin, du machst gerade Höhentraining, ist alles gut, ja.
Jedenfalls habe ich dann zu ihm gesagt, du Sascha, da bin ich raus, ne?
Ja.
Und dann kommt das große Warum, was du eben angesprochen hast. Dann sagt er, naja, das ist schade, weil der Glücksminister persönlich überreicht den Überlebenden die Urkunde.
Von Bhutan, also der Glücksminister von Bhutan.
Ja. Ja. Ich sage, Alter, ich bin wieder drin, was muss ich tun? Und dann sagt er, naja, du hast noch 7 Monate Zeit. Also du kannst jetzt 7 Monate trainieren. Also du musst mindestens pro Woche immer einen Marathon laufen. Also aufgeteilt in 4x10 oder 2x20. Und dann hast du 7 Monate Zeit und dann musst du dich wirklich drauf vorbereiten. Ne? Ich sage, okay, das mache ich. Und dann habe ich tatsächlich 7 Monate mich drauf vorbereitet, habe mich angemeldet und dann habe ich den Veranstalter angerufen. Das war so lustig. Und dann sagt der Veranstalter, nee, wir sind dicht. Wir haben 55 Läufer. Mehr machen wir nicht. Ne? Ich sage, Mensch, das ist so schade. Ich bin Happyologe und ich wollte gerne den Glücksminister kennenlernen. Dann hat er sich kaputt gelacht, sagt er, ey, einen Happyologen nehme ich noch mit. Und dann war ich der 56. Läufer. Und dann habe ich nur gesagt, ich habe eine Bitte. Ich würde gerne mit dem Glücksminister ein Interview haben. Und zwar vor dem Rennen. Ich würde 2 Tage vorher anreisen, weil da weiß ich, dass ich noch lebe. Und dann sagt er, okay, das mache ich. Dann hat er mir das organisiert, dass ich quasi einen Tag vor dem Rennen hatte ich ein Interview 2 Stunden lang mit Dolmetscher, mit dem Glücksminister. Das war unfassbar, Kerstin. Was der gesagt hat, das ist wirklich lebensverändernd.
Also wir kommen noch auf den Glücksminister zu sprechen, was der dir gesagt hat, ja. Aber ich meine, jetzt 4x10 Kilometer zu laufen in der Vorbereitung ist jetzt, ich meine, ich habe Sport studiert, unter anderem ist das doch ein bisschen wenig für einen Ultramarathon.
Vor allem, also, ich habe ja gelernt.
Ganz kurz nur, da waren doch nur Profis, oder?
Ja, das waren Profis. Ich bin ja gelaufen am Rhein, das ist auch nicht so die Höhenmeter wie beim Himalaya. Also ich war total blauäugig und vielleicht war es auch dieses manchmal einfach machen, ohne drüber nachzudenken. Also ich glaube, wenn ich richtig drüber nachgedacht hätte, dann hätte ich das gar nicht machen dürfen. Und wenn ich jetzt meine Ärzte gefragt hätte, ich glaube, die hätten mir sowieso davon abgeraten.
Ja, jeder Arzt hätte dir davon abgeraten, jeder. Ja. Die hätten gesagt, bist du verrückt, ja?
Ja, und für mich war eigentlich nur eine Sache, ich habe gesagt, ich probiere das. Mhm. Also ich war ja trainiert, sagen wir es mal so. Ich probiere das und wenn ich nicht mehr laufen kann, dann gehe ich. Und wenn ich nicht mehr gehen kann, dann krieche ich. Aber irgendwie möchte ich ein Ziel ankommen und wenn ich es nicht schaffe, dann ist es eben so. Aber ich bin nicht mehr mit dieser Hire-and-Fire-Mentalität dahingegangen, so nach dem Motto, ich bin wegen dem Land dahingegangen, wegen dem Glücksminister, wegen den Menschen, wegen der Natur. Und das war meine Intention. Alles andere war Beiwerk. Und vielleicht, weil ich das nicht so ernst genommen habe, ist das auch so gut gelaufen. Vor allen Dingen der erste Tag, das war so lustig, den ersten Tag habe ich von 56 Läufern Platz 38 gemacht.
Wow, das ist doch gut.
Ja, ich war stolz wie Oscar so abends. Ja,
mega.
Hier, abends zum Essen so, hey, ne? Bis dann ein Läufer sagte, sag mal, Patrick, du bist am ersten Tag jetzt ein bisschen schnell gelaufen, ne? Ah. Sagt er, das macht dir keiner, das ist Regenerationstag.
Ach, du liebe Zeit.
Und dann habe ich am zweiten Tag habe ich es gemerkt, der zweite Tag bin ich total abgekackt, muss ich echt sagen. Zweiter Tag war kurz vor Abbruch, also ich konnte nicht mehr. Da gibt es auch ein sehr schönes, also aus heutiger Sicht ein sehr schönes Video, wo ich habe also alle Etappen, 6 Etappen habe ich gefilmt, 2-Minuten-Trailer draus gemacht, bei YouTube sieht man das auch. Und da habe ich tatsächlich meine Kamera genommen und da war ich voll verzweifelt, ich habe auch um mein Ströfchen geheult, ich war fix und fertig. Und dann ist genau das, was du sagst, Kerstin, du brauchst in einer Phase, wo du nicht mehr kannst, brauchst du ein großes Warum und du brauchst ein Vorbild. Das waren die 2 Dinge. Und ich hatte beides. Das große Warum war, ich habe einen Spendenlauf draus gemacht. Ich habe für jeden Kilometer 50 Euro eingesammelt und habe 10.000 Euro an Kinderhilfswerk gespendet.
Toll.
In Nordrhein-Westfalen.
Mhm.
Ich habe sogar hinten noch eine Urkunde vom Hendrik Wüst, der Minister, der mir noch Danke geschrieben hat für die 10.000 Euro, die ich gespendet habe. Und das zweite Warum war, oder der Grund war, ich habe eine einbeinige Bergsteigerin kennengelernt, und zwar ungefähr ein halbes Jahr vorher. Ich habe dann ein Seminar erlebt von ihr, und die ist auf Berge gestiegen mit einem Bein. Und dann habe ich noch gedacht, wenn du in Bhutan mal irgendwann mal nicht mehr kannst und du an dir runterguckst und du noch zwei Beine hast, dann beweg dich.
Wow.
Das hat beides geholfen.
Du hattest da ja verschiedene Etappen. Und es gab ja eine Etappe, da bist du hoch auf 4.000 Meter oder 4.800 sogar. Also das war so eine ganz heftige.
Das höchste war 3.970, also knapp 4.000.
Also knapp 4.000, ja. Und wie lange ist das, wenn du da berghoch? Also kann man sich das vorstellen, du läufst 20 Kilometer nur bergauf und dann immer höher und durch was? Durch Dschungel? Was hast du da für eine Gradzahl? Wie warm ist das da? Ne? Sind die Tierchen da alle total nett? Also
nein, die sind überhaupt nicht nett. Also die erste Etappe war entspannt. Also die war quasi von 2.100 Meter auf 2.300, also 200 Meter Höhendifferenz. Die zweite Etappe war der Horror, die war von 2.2 auf 3.8. Das war wirklich 20 Kilometer nur bergauf und dann 10 Kilometer nur wieder bergab.
Mhm.
Das war wirklich krass, und da ging es auch durch den Dschungel durch. Und da waren tatsächlich also Moskitos ohne Ende. Und es waren sogenannte Blutegel, die quasi von Bäumen abgesalt haben. Die waren so klein wie, also ich sag mal, ein halber Zentimeter. Mhm. Und die sind dann quasi in die Laufschuhe rein oder in die Klamotten rein, haben sich vollgesaugt und sind dann quasi dann mit 10 Zentimeter haben sie sich wieder abgeseilt. Die haben quasi ein bisschen abgezapft.
Mhm.
Das Schöne war, Kerstin, die 10 ersten Läufer waren am meisten betroffen. Und da war ich ja nicht.
Ich wäre es positiv gesehen. Gut, es gibt ja auch bei diversen Heilpraktikern gibt es Blutegeltherapie.
Das hat der Veranstalter übrigens gesagt, andere zahlen hier Geld für und wir machen das
und
los.
Du bist da wahrscheinlich schon eine Detox-Kur gemacht. Was würdest du denn jetzt den Leuten mit auf den Weg geben, jetzt mal nur aus der Erfahrung heraus, die du damals gemacht hast bei deinem Ultramarathon in Bhutan, die rumjammern, weil sie ihren Hintern nicht hochkriegen, weil sie nicht mal 5 bis 10 Kilometer laufen können, weil das ja irgendwie so anstrengend ist und weil das ja so schwierig ist, ja, jetzt wo wir das Interview aufnehmen, ist gerade Sommer. Was gibst du denn denen mal mit auf den Weg, so aus deiner Erfahrung heraus?
Naja, du brauchst auf deinem Weg brauchst du Disziplin, die dich quasi immer wieder daran erinnert, dass du ein Ziel hast. Und das geht nicht ohne Disziplin. Aber was tatsächlich ein großer Motor war, weil wir ja mit 56 Läufern waren, aus insgesamt 18 verschiedenen Ländern, das war sehr viel Gemeinschaft. Also abends zum Beispiel, das war super. Also egal, wann du reingekommen bist. Bei der 5. Etappe, das war die längste Etappe, die war 52 Kilometer, da war ich der Letzte, der angekommen ist. Und ich war gefühlt ungefähr 2 Stunden später dran als der Erste. Dann sind die alle nach vorne und haben mich abgefeiert, als wenn ich gerade der Sieger bin. Ja,
ja, toll.
So, und da gibt es so ein Video, ich hab jetzt noch Gänsehaut, das war mega. Und deswegen im Team, also wenn du es nicht schaffst, selbst diszipliniert zu sein, dann such dir einen Laufkollegen oder eine Laufkollegin und dann motiviert euch gegenseitig, dann funktioniert das.
Mhm. Dann gab es noch einen Moment, da hast du mir auch damals ein Video geschickt, das kann ja auch sich jeder anschauen, und zwar über YouTube, wo du an einem Kloster angekommen bist und die Mönche wollten unbedingt noch was machen. Also ihr habt dann auch noch neben diesen Strapazen auch noch was machen müssen in Bhutan bei dem Ultramarathon.
Kerstin, wenn ich das nicht gefilmt hätte, das würde überhaupt keiner glauben. Ja? Also zur Halbzeit, wir hatten also 100 Kilometer in den Knochen und mussten noch 100 Kilometer weiterlaufen. Und wir waren auf dem Kloster, das war die Höhe 3.650 Meter.
Unfassbar. Mhm.
Und da durften wir oben in einem Kloster übernachten. Und da waren Jungmönche. Und der Veranstalter sagte, und zwar ganz am Anfang, am ersten Tag, der Wunsch der Jungmönche, weil die schon seit vielen, vielen Jahren keine Menschen da oben gesehen haben, ist es, dass wir mit denen Fußball spielen, weil die haben da oben einen Bolzplatz sich aufgebaut. Und wir so, aha, ist klar, ne? Und dann sagte er aus Scherz, wer nicht mitspielt, kriegt eine Zeitstrafe. Und ganz ehrlich, als wir die Gesichter der Kinder gesehen haben da oben, war für uns das überhaupt keine Frage. Das war eine Frage der Ehre, dass wir mit denen Fußball gespielt haben. Und ich habe aus Deutschland tatsächlich, man sollte ja kein Gepäck mitnehmen, das war ja alles belastet, aber ich habe tatsächlich zwei Lederfußbälle mitgeschleppt die ganze Zeit auf die ersten drei Etappen. Ne? Ich war der einzige Idiot, der eine GoPro anhatte und der zwei Lederfußbälle mit dabei hatte. Aber ich sag dir was, die GoPro hat die schönsten Filme gemacht und die Lederfußbälle haben so viel Leuchten in den Augen gemacht von den Kindern, weil die mussten, wenn der Ball runtergefallen ist, mussten die mal 1 Kilometer runterlaufen. Und jetzt hatten die zwei neue Lederfußbälle. Und ich habe tatsächlich das Königszimmer oder das Buddha-Zimmer bekommen, weil die haben mich dann betrachtet wie ein Heiliger, weil ich zwei Lederfußbälle mitgebracht habe.
Mega Upgrade.
Ja, das war mega. Und ja, wir haben tatsächlich, ich glaube, 5-1 oder 5-2 haben wir verloren. Aber es war so ein unfassbarer, schöner Moment, mit den Kindern da Fußball zu spielen. Und egal, ob wir konnten oder nicht, wir haben einfach gespielt. Also der Körper kann mehr, als wir denken, was der Körper kann.
Ja,
Und wir hatten die Motivation, weißt du?
ja, toll, ja, toll. Also bevor wir auf deine ganzen Forschungen noch eingehen, auf die Interviews, die du gemacht hast, auch für dein tolles Buch, wie ist denn die Energie im Bhutan? Also wie ist das, wenn du da in diesen Klostern vorbeikommst, wenn du die Menschen siehst? Wie fühlst du oder hast du das fühlen können, wie die Energie dort ist?
Tausendprozentig. Also ich bin ja nicht wegen Zeit gelaufen. Also ich wollte ja nicht in die Top Ten. Ich wollte ja überleben. Das war ja mein Hauptziel. Und deswegen habe ich mir Zeit genommen für Mensch und Natur. Und tatsächlich war das, was der Glücksminister mir am ersten Tag sagte, weil ich habe ihn ja gefragt, was macht die Menschen hier so glücklich? Und dann sagte er, in Bhutan ist das so, wir haben ein Gesetz, dass Mensch, Tier und Natur eine Einheit darstellen. Das heißt, alles ist eins. Also da gibt es ganz viele streunende Hunde und die werden gefüttert. Kein Bhutanese würde irgendwie Müll wegschmeißen. Wenn da Müll liegt, dann ist es von den Touristen. Aber das ist ganz wenig. Und das ist das Besondere in Bhutan. Und wenn du dann vorbeiläufst und da sind lauter Kinder, ich habe mir dann immer Zeit genommen, habe mit den Kindern High Five gemacht, habe mir den Spaß gemacht. Ey, habe ich 2 Minuten verloren, ja und? Unterm Strich, nach 58 Stunden macht doch die 2 Minuten nichts aus. So, ich habe also quasi, ich habe die Umgebung genossen. Ich habe eine 100-Jährige dort gesehen und habe ein Foto mit der 100-Jährigen gemacht oder hat eine Läuferin von mir oder von uns gemacht. Das Foto ist so eingebrannt in meinem Herzen und du siehst diese 100-Jährige voller Glück da sitzen und wir machen dann ein Foto, ich in den Laufklamotten und die 100-Jährige strahlt über das ganze Gesicht. Ja, du spürst überall, dass die Leute in sich ruhen. Also die sind quasi komplett bei sich, da gibt es keinen Stress, da gibt es keinen Neid. Übrigens, vielleicht das nochmal als erstes. Ich habe den Glücksminister gefragt und der hatte seine Tochter, hat in Deutschland studiert und die konnte deswegen gut Deutsch. Und dann habe ich die Tochter gefragt auf Deutsch, wie ist das generell hier, wenn jetzt zum Beispiel ein Bhutanese etwas hat, was der andere nicht hat, ist man da neidisch? Und dann fing die an zu kichern und zu lachen und sagt sie, Patrick, ich kann das nicht übersetzen. Es gibt kein Wort
Wort dafür, das
Neid.
habe ich schon mal gehört. Ja, Wahnsinn.
Und das ist unfassbar. Und das ist eines der Dinge. Die Leute neiden nicht, sondern das Erste ist, wenn jemand etwas hat, was ein anderer nicht hat, dann ist der erste Gedanke, mit wem kann ich das teilen? Das ist unfassbar. Übrigens, das machen die Finnen auch. Finnen sind ja im Ranking, im Glücks-Happiness-Index ganz oben. Die haben das auch. Die haben kein Neid. Die haben alles wird geteilt, alles wird mit jemand anders ja, geteilt.
Ja, wunderbar, echt großartig, ja. Also du hast die Energie da extrem wahrnehmen können. Die haben ja auch irgendwie im Grundgesetz, ne, haben die das sogar als Gesetz verankert, ne? Also
Es
das
gibt
ist
das
wichtig.
Bruttonationalglücks, also es gibt kein Brutto, also es gibt dieses Bruttonationalglück und es wird seit 2006 gibt es den sogenannten GNA, Gross National Happiness. Das sind 126 festangestellte Mitarbeiter, das ist wie so eine Regierung. Also in dieser Regierung. Und die machen tatsächlich jedes Jahr eine Umfrage in der ganzen Bevölkerung. Was kann das Land, was kann die Regierung tun, damit ihr glücklicher seid? So. Ich stelle mir vor, die Frage vom Lauterbach zu kriegen, aber die kommt, glaube ich,
Vom
nicht.
Lauterbach.
Ja, unser Lauterbach.
Ja, der Klabautermann, ja. Der sagt dir, lass dich 10-mal impfen, dann bist du glücklich. Lebst zwar nicht mehr, aber egal.
Jedenfalls.
Ja.
Die meinen das ernst. Das ist also kein Marketing-Gag. Das heißt auch nicht, dass die alles umsetzen, sondern die machen jedes Jahr, machen die einen Katalog, Ich habe hier den Katalog von 2022, den habe ich natürlich mitgenommen. Der ist riesig. Ja?
Schön,
so. Ja. Der ist wirklich Statistik um Statistik mit allem drum und dran. Und das ist hier, so dick ist der Wälzer. Und dann geht das an die Regierung und die Regierung macht dann Gedanken, was können wir von den Ideen umsetzen? Und das, was sie umsetzen können, das tun sie.
Toll. Was sind denn so diese, kannst du das vielleicht in so 2, 3 Sätzen sagen, was so diese wichtigsten Punkte waren vom Glücksminister? Also was hat der dir quasi mit auf den Weg gegeben zum Thema glücklich sein? Oder vielleicht auch so ein Punkt, wo du sagst, wow, das hättest du gar nicht gedacht. Was ist dir da hängen geblieben? Sagen wir mal so die 2, 3 wichtigsten Punkte.